Ja, wir haben ja diese Reihe mit dem Motto überschrieben, dem Herrn in Hingabe dienen, bis er kommt. Das umspannt so etwas von dem Themenbereich, den der erste Thessalonicher Brief behandelt. Ich finde diesen Brief wunderschön. Er ist eigentlich in vielem auch ein schönes Zeugnis von der Unmittelbarkeit und Kraft der frühen apostolischen Gemeinde. Und wenn wir uns die geschichtlichen Hintergründe dieses Briefes etwas anschauen, wir wollen eine kurze Einführung auch in diesen Brief miteinander haben, dann sehen wir zum Nächsten, dass dieser Brief verfasst wurde von dem Apostel Paulus. Er war ganz sicher der eigentliche Verfasser, auch wenn er gleichberechtigt seine Mitarbeiter Silvanus und Timotheus mitnennt. An einigen Stellen spricht er auch von sich selbst, ich, in der Ich-Form und nennt sich als Paulus. Es war wohl so, dass Silvanus und Timotheus ihm geholfen haben und nach seinem Diktat diesen Brief verfasst haben, wie es öfters auch im Altertum war. Und der Zeitpunkt dieses Briefes ist etwa auf 50 nach Christus zu datieren. Es ist ja so gewesen, dass die zweite Missionsreise den Apostel Paulus auch nach Thessalonich gebracht hat. Wir erinnern uns ja, dass in der zweiten Missionsreise zunächst einmal der Apostel und seine Mitarbeiter in Kleinasien waren, dem heutigen Gebiet der Türkei. Und wie dann die Bibel sagt, dass Gott ihnen gewährt hat, weiter in Kleinasien das Evangelium zu verkündigen. Und dann bekommen sie ein Gesicht, das sie nach Europa weist, nach Mazedonien, dieser Nordprovinz des Landes Griechenland. Und sie folgen dieser Führung Gottes und gehen dann nach Griechenland und kommen zunächst nach Philippi. Dort wird eine Gemeinde gegründet unter auch ziemlicher Verfolgung und Druck auf die Mitarbeiter und Verkündiger des Evangeliums. Und von dort müssen sie dann fliehen und gehen weiter nach Thessalonich. Nun, Thessalonich selber war eine blühende Handelsstadt zum damaligen Zeitpunkt. Sie hatte einen wichtigen Hafen und sie lag an der Via Egnatia, einer großen Handelsstraße, die Byzantium mit Rom letztlich verband. Also sie war sozusagen an einem Haupthandelsweg des Altertums und war sicher wohlhabend und hatte auch eine relativ große Bevölkerung, hatte auch eine Gruppe von Juden, die dort wohnten, wie wir sehen aus der Apostelgeschichte. Und in dieser Stadt kommt nun Paulus mit seinen Mitarbeitern. Und das wollen wir einmal lesen in Apostelgeschichte 17, was Gottes Wort uns über den Dienst des Apostels Paulus in Thessalonich und über die Entstehung der Gemeinde berichtet. Apostelgeschichte 17, ab Vers 1. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus, ist der Messias, der verheißene Erretter. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. ja, eine dramatische Situation. Paulus verkündigte das Evangelium immer zuerst den Juden, wenn er in irgendeine Stadt der Diaspora, der Zerstreuung kam, in eine heidnische Stadt, wo Juden waren. Denn Gott hatte es so verordnet, dass den Juden zuerst die Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Messias gebracht werden musste. Aber wir finden in der Synagoge fast überall diese Menschen, die als gottesfürchtige Griechen bezeichnet werden oder anbetende Griechen. Und das waren Heiden, die mit dem Heidentum, mit der Religion ihrer Väter, mit dem Götzendienst unzufrieden geworden waren, die ein Stück spürten, dass etwas nicht in Ordnung war mit ihren ganzen Göttern und Götzen und die nach der Wahrheit suchten und die, ja, offen waren für den Gott Israels. Auch wenn sie sich nicht dazu entschließen konnten, den Schritt zu tun, nämlich als Proselyten die Beschneidung anzunehmen und zum Judentum überzugehen. Solche Heiden durften in der Synagoge an der Lesung des Wortes Gottes teilhaben, durften das hören, aber sie waren eben keine Juden. Sie hatten auch diese Zwischenwand der Umzäunung, dieses Trennende, von dem der Epheserbrief spricht, empfanden sie ziemlich stark. Und deswegen waren sie besonders offen für die Botschaft des Evangeliums, die ja lautete, dass man nicht durch Beschneidung und das Halten des mosaischen Gesetzes, sondern durch Gnade und durch Glauben an den Herrn Jesus Christus gerettet wird. Das hat sie angesprochen. Und wiederum diese Resonanz bei diesen Griechen war für die Juden, die sich weigerten zu glauben, ein Anstoß. Sie bekamen einen Hass gegen diese Evangelisten und sie erregten immer wieder in verschiedenen Städten, finden wir das berichtet, Verfolgung, indem sie die Heiden benutzten, um ihre eigenen messiasgläubigen Brüder zu verfolgen. Und das bedeutete, dass diese junge Gemeinde wenige Wochen, nachdem sie zum Glauben gekommen waren, in eine schwere Situation kam, in eine schwere Glaubensprüfung. Wir müssen das uns bewusst machen, dass diese Verfolgung ja bedeutete, und der Hintergrund ist ja auch der, dass die Heiden ja im Grund diesen Glauben hatten, sie mussten als Gemeinschaft, als Sippe den Göttern, den Ahnengöttern, den Naturgöttern, den lokalen Stadtgöttern opfern und dienen, sonst würde sie der Zorn dieser Götter treffen, als Einzelne und als Gemeinschaft. Und in dem Moment, wo Menschen aus dieser Opfergemeinschaft ausstiegen und sagten, wir wollen jetzt nicht mehr dem Kaiser opfern, denn man hat auch dem Kaiser als Gott verehrt und geopfert, wir wollen auch nicht mehr den Göttern opfern, den Ahnengöttern oder wem auch immer, in dem Moment war das ein Verbrechen an der ganzen Gemeinschaft. Die Heiden glaubten, jetzt kommt der Zorn der Götter über uns. Und wer ist schuld? Diese Leute, die von unserem alten Glauben abgegangen sind und jetzt einem anderen Gott nachfolgen. Und deshalb war das Mindeste, was solche sozusagen dem Götzendienst entflohenen Heiden traf, war der Boykott, war, dass man sich von ihm zurückzog, ihn ausschloss aus der Sippe, aus der Gemeinschaft. Wenn man ein Handwerk hatte, konnte man nichts mehr verkaufen, nichts mehr verdienen. Oder aber es ging sogar so weit, wie es auch heute im Islam und auch im orthodoxen Judentum ist, dass man geradezu danach suchte, die Menschen entweder zu töten oder völlig auszuschließen aus allem. Ja. Also das, im Islam werden ja heute noch Neubekehrte oftmals von ihren eigenen Familien umgebracht, um die Schmach an der Sippe zu rächen. Also das sind diese Dinge, das brach über diese jungen Gläubigen hinein und Paulus hatte vielleicht mehr als die 3 Wochen, aber sicher nur relativ wenig Zeit, diese Gläubigen zu belehren, zu ermutigen, ihnen einfach auch zu helfen, in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Und dann musste er gehen. Und das war für ihn eine große Anfechtung. Das sehen wir in seinem ersten Thessalonicher Brief, dass er voller Sorge war, würden diese jungen Gläubigen standhalten? Würden sie diese Welle der Verfolgung wirklich im Glauben ertragen? Oder würden sie sagen, ja, wenn das so aussieht, vielleicht haben wir uns ja doch getäuscht. Vielleicht ist es ja wirklich der Zorn der Ahnen oder der alten Götter und wir müssen wieder zurückkehren zu unserem Götzendienst. Ja? Diese Sorge war da und Paulus hat aus dieser Sorge heraus auch ein Stück diesen Brief geschrieben. Er wollte diese jungen Gläubigen ermutigen, dass sie in der Verfolgung doch an ihrem Glauben festhalten sollten. Und er wollte sie auch belehren und ihnen helfen, dass ihr Glaube fester wurde. Er wusste nur zu gut, dass sie noch Mängel hatten in ihrer Belehrung. Und er wollte ja selber zu ihnen kommen, aber ja, er schreibt, der Satan hat es verhindert, aber es war auch Gottes Plan, dass er nicht kommen konnte, denn dadurch hat er diesen Brief geschrieben, diesen ersten Thessalonicher Brief, in dem wir teilhaben können an dem Trost und der Ermutigung und der Belehrung des Apostels Paulus für diese Thessalonicher. Der erste Thessalonicher Brief hat zwei Teile. Der erste Teil ist ein ermutigender Teil, ein ermunternder Teil, in dem der Apostel Paulus seine Liebe, seine Fürsorge für die Thessalonicher beschreibt und sie auch lobt für ihren Glaubensstand, sie ermuntert. Im zweiten Teil, Kapitel 4 und 5, haben wir dagegen verschiedene Ermahnungen und Belehrungen, die eigentlich darauf eingehen, welche Mängel der Glaube der Thessalonicher noch hatte und das versuchen zu korrigieren. Das wichtigste Thema dieses Briefes ist ganz sicherlich die baldige Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, die Glaubenshoffnung der Thessalonicher und auch des Apostels Paulus war. Der Herr kommt wieder. Das war seine große Hoffnung und das war die Hoffnung, die er auch den Thessalonichern vermittelt hat. Und diese Wiederkunft des Herrn wird eigentlich in jedem Kapitel erwähnt und angesprochen. Wir werden das noch sehen. Diese Erwartung der baldigen Wiederkunft des Herrn war für sie eine Kraftquelle zum Ausharren im Leiden, aber auch ein Ansporn zur Heiligung und zur Treue. Das mutige, treue Ausharren in Bedrängnis und Verfolgung ist natürlich ein weiteres wichtiges Thema dieses Briefes, das immer wieder aufgegriffen wird. Und auf der anderen Seite stellt sich Paulus auch vor als ein Diener Gottes. Immer wieder finden wir, dass Gott vorgesehen hatte, dass Paulus uns Gläubigen als Vorbild dient. Er sagt es auch manchmal: Ahmt mich nach, seid meine Nachahmer, so wie ich Nachahmer des Christus bin. Das hat Paulus nicht gesagt, weil er hochmütig wäre, weil er sich für etwas Besonderes gehalten hat, sondern er wusste, dass Gott es so geordnet hatte, dass er ein Vorbild für die Gläubigen sein sollte. Wir dürfen also hier aus diesem Vorbild des Dienstes lernen, wie er in Lauterkeit und Liebe dem Herrn gedient hat unter den Thessalonichern. Und dann kommt die Bedeutung der Heiligung auch in diesem Brief sehr deutlich zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben wirklich an dem Herrn Jesus ausrichten. Und dann ein nüchterner, ordentlicher Lebenswandel im Alltag, auch das wird hervorgehoben, ist ein wichtiges Zeugnis für Christus. Der Schlüsselvers, könnten wir sagen, für den ganzen Brief, 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13, da heißt es ja: Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. In diesem Vers haben wir praktisch alle Themen des Briefes zusammengefasst in einem kleinen Rahmen. Ja, nun, wenn wir jetzt an das erste Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes gehen, wir wollen mit Gottes Hilfe jeden Vers lesen und auch jeden Vers auslegen, wenn auch nicht jeden Vers gleich ausführlich. Wir müssen da einfach auch Schwerpunkte setzen, aber es ist einfach die Überzeugung, die wir, glaube ich, alle teilen, dass das ganze Wort Gottes Wort für Wort inspiriert von Gott ist, dass es nützlich ist, wie 1. Timotheus 3, 16 folgende sagt, zur Lehre, zur Ermahnung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zugerüstet sei. Deswegen wollen wir einfach versuchen, das, was Gott uns schenkt, aus diesem Brief, aus diesen inspirierten Worten zu schöpfen. Und ich bitte um Verständnis, wenn vielleicht der Zeitrahmen von einer Stunde manchmal ein kleines bisschen überschritten wird. Ich versuche es so zu halten, aber der Reichtum dieses Briefes ist manchmal so vielgestaltig, dass es vielleicht auch ein bisschen länger werden könnte. Ja, wollen wir anfangen mit der Begrüßung, Zuschrift und Gruß, der Briefeinleitung Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es fällt auf, dass Paulus in den beiden Briefen an die Thessalonicher sich nicht am Anfang als Apostel bezeichnet. Das tut er eigentlich sonst fast immer. Ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass bei den Thessalonichern eine solche herzliche Zuneigung, ein solches Vertrauen auch zu dem Apostel Paulus war, dass er seine Apostelschaft nicht gesondert hervorheben musste. Wenn wir an die Korinther denken, eine Gemeinde, die er kurz später gegründet hat, dort war ein großes Misstrauen. Dort hat man die Apostelschaft des Paulus in Frage gestellt. Dort hat man die Lehren des Paulus nicht unwidersprochen angenommen, sondern es gab andere Lehre, es gab verschiedene Parteien. Und immer wieder in verschiedenen Briefen kommt zum Ausdruck, warum Paulus eigentlich im Normalfall am Anfang deutlich machte, was ich euch schreibe, das schreibe ich euch als Gesandter, als beauftragter Bote Gottes. Er sagt auch immer wieder zum Beispiel im 1. Korinther 11, sagt er, wenn einer ein Geistbegabter oder ein Prophet ist, dann soll er erkennen, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das verstehen und von Herzen annehmen. Durch Paulus spricht der lebendige Gott zu uns. Das sind nicht die Briefe von Paulus. Paulus ist nur das menschliche Werkzeug, sondern es sind die Briefe, die der Heilige Geist gegeben hat, um die Gemeinden in allen Generationen zu erbauen. Diese Briefe haben geschichtliche Bezüge. Sie sind geprägt auch ein Stück von der Persönlichkeit und der Erfahrung des Apostels. Und dennoch, es ist der Heilige Geist, der durch Paulus spricht. Diese Briefe sind 100% Gottes Wort, 100% inspiriert, 100% wahr und irrtumslos. Das müssen wir heute sagen, denn das wird heute von mehr und mehr Christen in Frage gestellt. Und wer in einer solchen Weise an das Wort Gottes herangeht, der verliert den Segen. Ja, Gott hat gesprochen durch den Apostel, aber in dieser Gemeinde musste der Apostel das nicht besonders betonen. Er hat sich auch ganz auf eine Stufe gestellt mit seinen beiden Mitarbeitern. Auch daran sehen wir die Demut des Apostels Paulus. Er war keiner, der alleine nur seine Sache machen wollte. Er wusste sich abhängig von anderen Knechten Gottes und hat es auch gerne zugegeben. Auch wenn er seine apostolische Autorität hatte, die ihn heraushob gegenüber diesen beiden Mitarbeitern. Er hat es nicht hervorgehoben. Auch daran können wir etwas lernen, dass wir demütig und bescheiden sein dürfen in unserem Dienst und auch den Dienst, den der andere Bruder und die andere Schwester für den Herrn leistet, dass wir ihn wertschätzen dürfen und lernen dürfen, dass Gott uns in Gemeinschaft und in Ergänzung zueinander gebraucht für sein Werk der Auferbauung. Nun, wem schreibt er? Der Gemeinde. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir dieses Wort Ekklesia, das da im Griechischen steht, ein bisschen uns anschauen. Die herausgerufene Versammlung könnte man das auch nennen. Ja, die herausgerufene Versammlung, so wurde übrigens auch die Bürgerversammlung genannt. Wir finden das in Ephesus in der Apostelgeschichte, wo also die Herolde alle Vollbürger einer Stadt zusammengerufen haben, sodass sie sich versammelten, um bestimmte Dinge anzuhören, die zum Beispiel der Kaiser bekannt zu geben hatte oder um Entscheidungen zu treffen. Also das ist dieses Wort aus dem weltlichen Griechischen, das Gottes Geist benutzt hat, um die Gemeinde des lebendigen Gottes zu kennzeichnen. Und diese Gemeinde ist wirklich herausgerufen. Daran dürfen wir noch einmal uns erinnern. Einst waren wir alle Weltmenschen, waren wir alle fern von Gott in der Finsternis. Es gibt vielleicht manche von euch, die haben, seit sie sich erinnern können, in einer Gemeinde gesessen, haben christliche Lieder gesungen, haben die Segnungen einer biblischen Erziehung genossen. Und dennoch, jeder von uns, denke ich, weiß genau, hoffe ich, ich bin nicht als Christ, ich bin nicht in die Gemeinde geboren worden, sondern ich musste mich an einem ganz bestimmten Punkt, als Gottes Ruf mich traf, bekehren. Und es musste eine Wiedergeburt, eine Zeugung von oben stattfinden, damit ich zu dieser Gemeinde des lebendigen Gottes gehören durfte. Das geschieht durch den Ruf Gottes. Das geschieht dadurch, dass wir darauf antworten, wenn Gott uns zur Umkehr ruft. Nicht, wir wachsen nicht allmählich hinein. Weder die Kindertaufe noch fromme Traditionen und religiöse Betätigungen machen uns zu einem Glied an dieser herausgerufenen Gemeinde, sondern Buße, Bekehrung und Wiedergeburt von oben. Das ist wichtig. Das ist also diese herausgerufene Gemeinde, die nicht mehr Teil der Welt ist. Ihr seid noch in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt, sagt der Herr Jesus in Johannes 17. An diese aus Gnade erretteten, durch den Geist Gottes in den Leib des Christus getauften Gläubigen wendet sich der Apostel mit seinem Brief. Und es ist interessant, wie er diese Gemeinde kennzeichnet. Das ist ganz ungewöhnlich und finden wir nur im 1. und 2. Thessalonicher Brief. Er sagt, die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir überlesen solche Dinge leicht, ja, und stolpern vielleicht kurz drüber und gehen dann weiter. Aber es ist doch ganz interessant, was er hier sagen will. Diese Gemeinde war umringt von Feinden, sie war verfolgt und bedrängt. Und Paulus erinnert sie hier in dieser Einleitung daran, sie waren geborgen. Sie waren in Christus. Das ist auch so ein Begriff, den man erklären muss. Was bedeutet es? Es bedeutet, sie gehörten nicht mehr zu dieser Welt. Sie waren herausgenommen aus der Welt. Sie hatten Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und sie waren letztlich in ihm geborgen. In der Gemeinschaft mit Christus geborgen. Und so waren sie auch in Gott, dem Vater. Ja? Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in dem Vater und der Vater in ihm. Im Johannesevangelium finden wir das mehrfach. Und er sagt auch, dass die Seinen in ihm sind. Und so sind sie auch in Gott, dem Vater. Ich liebe dieses Wort aus dem Kolosserbrief, das können wir dazu auch einmal lesen. Da heißt es ja, Kolosser 3, Vers 2 und 3, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich glaube, gerade wenn wir in Anfechtung und in Nöten sind, in Verfolgung und Leiden, ist es etwas ganz Kostbares, dass wir uns daran erinnern. Mein eigentliches Leben, das ist nicht das, was ich hier auf der Erde habe, sondern das ist in Christus verankert, in Christus verborgen. Es ist in Gott verborgen. Und das ist auch ein Trost, denn wenn mein Leben, mein wahres Leben mit dem Christus in Gott verborgen ist, wer kann es dann antasten? Wer kann dieses Leben rauben, mich da herausreißen? Niemand kann das tun. In Gott sind wir vollkommen geborgen. Und ich denke, das ist dieser Gedanke, den Paulus den Thessalonichern als Trost mitgeben wollte am Anfang dieses Briefes. Und dann sagt er diesen Gruß, den er eigentlich immer wieder den Gläubigen zuruft am Anfang der Briefe: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir brauchen Gnade Gottes. Gott bietet uns seine Gnade an im Evangelium. Und wir empfangen die grundsätzliche Gnade der Errettung, wenn wir uns bekehren. Gott bietet uns seinen Frieden an im Evangelium. Wir haben keinen Frieden mit Gott, solange wir nicht ernst gemacht haben mit Buße und Bekehrung, uns nicht entschieden haben für den Herrn Jesus Christus. Aber wenn wir uns entschieden haben, dann haben wir grundsätzlich Frieden mit Gott. Und doch in unserem täglichen Leben, und wer erlebt es von uns nicht, brauchen wir jeden Tag neu Gnade. Gnade für unseren Wandel. Gnade für unser Alltagsleben. Gnade vielleicht für unsere Verwandtschaftsbeziehung. Gnade für unseren Beruf. Und wir brauchen immer wieder neu Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der in unseren Gedanken, in unserem Herzen regieren soll. Dieser Friede, denke ich, ist hier gemeint. Ja? Wir erinnern uns an das Johannesevangelium. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Ihr Lieben, hoffentlich ist es so bei uns. Hoffentlich ist bei uns nicht ein Herz der Verbitterung, der Undankbarkeit, des Grolls, der Unzufriedenheit gegenüber Gott. Solche Dinge können den täglichen Zustrom von Gnade und Frieden nämlich auch unterbrechen. Man kann als gläubiger Christ auch im Unfrieden und in großen inneren Anfechtungen und Nöten leben, weil man es versäumt hat, das Verhältnis zu dem Herrn Jesus bereinigt zu lassen, im Licht zu bewahren. Da dürfen wir uns immer wieder neu prüfen vor Gott. Nun, nach der Einleitung wendet sich der Apostel den Thessalonichern zu, voller Dankbarkeit und Liebe. Wir sehen die väterliche Fürsorge und Liebe des Apostels Paulus für diese jungen Gläubigen. Und das ist auch etwas Erfrischendes. Das zeigt uns auch, wie eigentlich unsere Beziehungen zueinander sein sollten. Nicht kalt und distanziert, nicht kritisch, sondern von herzlicher Liebe und Freude und Dankbarkeit geprägt. Er will die Thessalonicher ermutigen und auch wir werden ermutigt, wenn wir diese Dinge lesen. Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Ja, da steckt auch ganz viel drin. Es war ein interessantes Thema für sich, das Gebetsleben des Apostels Paulus einmal zu betrachten. Das macht einen sehr demütig. Wir merken, der Apostel Paulus betet eigentlich unablässig. Er betet immer wieder. Er bringt immer wieder alle die Gemeinden, die Gläubigen vor den Thron Gottes. Und er ist mit großer Treue und Liebe dabei, für sie alle möglichen Dinge, Segnungen zu erbitten. Ist auch interessant, er hat täglich Gebetsgemeinschaft mit seinen Mitstreitern. Er betet nicht nur alleine, er betet auch mit den anderen zusammen. Und was tut er als allererstes? Er dankt. Auch das fehlt uns oft. Wir sind leichter geneigt, Bitten vor Gott zu bringen, als Danksagung. Wir sind leichter geneigt, kritisch für unsere Geschwister zu beten, o Herr, hilf ihm doch endlich zurecht, anstatt für ihn oder für sie, für unsere Mitgeschwister zu danken, zuallererst mal zu danken. Warum denn danken? Ja, weil es so groß ist, dass auch dieser Bruder, auch diese Schwester aus Gnade, aus der Finsternis zum Licht kommen durfte. Das ist doch das Allerwichtigste. Nicht, dass er mir vielleicht Mühe macht, dass er vielleicht noch Fehler hat, sondern dass er ein Kind Gottes ist, ein echtes Kind Gottes, das die Gnade empfangen hat, wie ich auch. Deswegen kann ich für jeden meiner Brüder und Schwestern von Herzen danken, wenn meine Gesinnung richtig ist. Das lernen wir von dem Apostel Paulus. Ja, und wir können auch lernen, unser eigenes Gebetsleben in diesem Licht einmal immer mal wieder zu prüfen. Wie steht es mit unserem Gebetsleben? Beten wir regelmäßig und beständig? Wohlgemerkt, dieses unablässig können wir nicht ganz, ganz wörtlich verstehen. Denn auch Paulus, wenn er gepredigt hat oder wenn er gearbeitet hat, hatte sicher Momente, wo er nicht bewusst mit dem Bewusstsein beten kann. Wir haben manche vielleicht arbeiten, ich übrigens auch, am Computer und am Schreibtisch, da kann man, wenn man sich konzentriert auf eine Formulierung, kann man nicht gleichzeitig intensiv beten. Ja? Das ist auch, denke ich, nicht unbedingt gemeint. Wir finden in Epheser 6, Vers 18, dass Paulus sagt, wir sollen zu jedem Zeitpunkt, Kairos steht da, die gelegene Zeit, beten. Ja, das ist schon etwas konkreter. Wir haben immer wieder gelegene Zeiten. Zeiten, wo wir eigentlich Zeit hätten zum Gebet. Und was machen wir manchmal? Wir lesen manchmal irgendeinen Prospekt, so geht es mir auch manchmal. Ja. Wir lesen irgendein Buch, das vielleicht nur zweifelhaften Erbauungswert hat. Wir tun andere Dinge, aber wir beten nicht. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass wir da lernen, beten wir doch intensiver. Gebet ist Ausdruck unserer äußersten Abhängigkeit als gläubige Kinder Gottes, als Geschöpfe von unserem Gott und Schöpfer. Mit dem Gebet drücke ich aus, in mir selbst habe ich keine Kraft, aus eigener Kraft kann ich nichts tun, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Kraft, dein Eingreifen. Und deswegen ist Gebet auch unserem Gott und Vater wichtig, dass wir die Dinge im Gebet vor Gott bringen, anstatt menschliche, fleischliche Lösungen zu versuchen für unsere Probleme. Da sind wir schnell dabei, uns irgendetwas auszudenken. Ich rede mal mit dem und dem, ich habe da Beziehungen. Das kriegen wir schon hin, anstatt zu beten und die Dinge Gott zu bringen. Andere Frage, haben wir genügend Geduld? Beten wir auch beharrlich? Ist auch so ein Problem bei uns, dass wir oft für ein Anliegen beten und dann kommt keine Erhörung nach 2-3 Wochen oder so und dann hören wir auf zu beten. Ja, denken wir, ach ja, es hat eh nichts gebracht. Und wir lernen an Paulus, dass er unablässig und dass er auch beharrlich betete. Dass er auch, es ihm nicht zu schade war, immer wieder dieselben Anliegen vor Gott zu bringen. Die nächste Frage ist, beten wir auch gemeinsam? Es ist in fast jeder Gemeinde die traurige Realität, dass die Gebetsversammlung von allen Gemeindeversammlungen die geringste Anwesenheitsquote hat. Das ist eigentlich schade. Das zeigt eigentlich, dass wir uns des großen Vorrechtes, auch des gemeinschaftlichen Gebetes, viel zu wenig bewusst sind. Ich lese mal Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Das sind Verheißungen, die sollten uns aufrütteln, ihr Lieben. Weiter sage ich euch, sagt der Herr Jesus, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das wird immer wieder zu Recht auch genommen als eine Verheißung für jede biblische Gemeinde, die wirklich sich im Namen des Herrn versammelt. Aber ganz konkret von der zuerst genannten Bedeutung her geht es hier um eine Gebetsversammlung. Ja? Es geht darum, dass der Herr uns ermutigt, dass eine besondere Verheißung drauf liegt, wenn wir zu zweit oder zu dritt oder eben auch als Gemeinde vor den lebendigen Gott kommen, um unsere Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Das sollten wir mehr nutzen. Wenn wir glauben an diese Verheißung, dann sollten wir eigentlich so vollzählig wie nur möglich und so treu wie nur möglich in die Gemeindegebetsstunden kommen und sehen, wir haben hier das Vorrecht, vor dem Thron des lebendigen Gottes unsere Bitten wirklich zu äußern und auch wirklich zu sehen, wie Gott antwortet und erhört. Wobei wir auch daran denken dürfen, die Bedingung ist, dass wir einmütig werden. Ja, das ist zwischen gläubigen Christen gar nicht so einfach. Ja, das darf uns auch einmal demütigen, dass wir uns prüfen, Herr, mach uns doch mehr eines Geistes, ja, damit du auch unsere Gebete mehr erhören kannst. Also wenn wir so beten und das ernst nehmen, ist es eine gute geistliche Schule. Noch ein weiterer Punkt ist der Wirkungskreis unserer Gebete. Ich denke, bei vielen Christen ist es so, dass sie zuallererst einmal für sich selbst beten, für ihre eigenen Bedürfnisse und Anliegen. Das ist in Ordnung, das ist nicht falsch, aber das ist zu wenig, wenn es dabei bleibt. Vielleicht noch die eigene Familie, vielleicht noch die eigene Gemeinde. Aber schaut mal, wenn wir uns das Gebetsleben von Paulus ansehen, dann sehen wir, er hatte einen ganz weiten Blick. Seine Begrenzung war das ganze Reich Gottes, war die weltweite Gemeinde. Er hat für alle gebetet. Er hat für die verschiedenen Gemeinden konkret gebetet. Ich denke, wir dürfen lernen, aus Gottes Sicht zu beten. Und dann sind wir im Gebet in Thailand, in Panama, im Irak, im Iran und wir sind in Amerika. Wir sind bei den verfolgten Christen, wir sind bei den verführten Christen, wir sind bei den Christen im Westen und bei den Christen in den armen Ländern. Und wir dürfen wirklich vielfältigst für die Evangelisten beten. Ja? Ich glaube, dann wird das Gebet auch nicht langweilig und nicht zu einer Routine, wenn wir sehen, wie weitläufig eigentlich unser Feld ist, wenn wir in der Fürbitte vor Gott treten. Da möchte ich auch dazu ermutigen, dass wir doch von Paulus lernen im Gebet. Nun, was Paulus hier tröstet in seiner Sorge für die angefochtenen Thessalonicher, das ist, dass ihr Glaube Frucht gebracht hat. Im Vers 3 lesen wir, was Paulus bei ihnen beobachtet hat. Sie hatten ein Werk im Glauben, das sie getan haben. Das heißt, ihr Glaube war nicht nur ein Lippenbekenntnis, ihr Glaube hat sich in Taten geäußert. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig. Lebst du deinen Glauben? Äußert sich dein Glaube in Werken, dass du ganz konkret aus dem Glauben an den Herrn Jesus heraus Dinge tust und andere Dinge lässt und dass du einfach auch ganz konkret den Glauben auslebst? Das ist wichtig. Ein Glaube, der nur ein Lippenbekenntnis ist, ist in sich tot, sagt Jakobus. Und genauso die Bemühung der Liebe. Es war nicht so, dass ihre Liebe zueinander und zum Herrn bloß ein Lippenbekenntnis war. Diese Bemühung der Liebe schloss ganz bestimmt damals Dinge ein, die wir uns heute gar nicht klar machen. Wisst ihr, auch weil, zur Zeit der Täufer, ja, wenn da ein verfolgter Bruder an deine Tür geklopft hat und gebeten hat, dass du ihn aufnimmst, was war denn das dann? Ja, das hieß dann, wenn wir erwischt werden, dann bin ich morgen mit auf der Hinrichtungsstätte. Ja? Was macht man da? Schickt man den Bruder weg und sagt, geh woanders hin? Ich kann dich nicht brauchen hier bei mir. Ja? Wisst ihr, das waren ganz konkrete Dinge, da ging es um viel, viel mehr als in unserem Christsein. Die Bemühung der Liebe unter den Thessalonichern, einander zu helfen in der Bedrängnis. Und sie hatten noch etwas anderes, sie hatten standhaftes Ausharren. Standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Schaut mal, manche Leute glauben, und das sagt der Herr Jesus auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das ist so ein kurz aufflackerndes Strohfeuer. Ja? Strohfeuer bringt schöne helle Flammen, ja? Aber leider hält das Feuer und die Hitze nicht lange an. Und das ist eine Gefahr, und da hat Paulus gemerkt, nein, sie hatten standhaftes Ausharren. Man kann auch übersetzen, drunter bleiben. Das ist eigentlich die Bedeutung dieses griechischen Wortes. Bleibe unter der Last, bis Gott sie wegnimmt. Renn nicht davon. Entzieh dich der Schule Gottes, den Anfechtungen, den Bedrückungen nicht, bis Gott sie wegnimmt. Halte still, halte stand. Das ist diese Bedeutung, standhaftes Ausharren. Und das haben sie gezeigt. Sie waren unter Druck, Gott hat sie getestet und sie haben den Echtheitstest bestanden, indem sie nicht zurückgegangen sind, indem sie ihrem Glauben nicht wieder abgeschworen haben, sondern sie waren bereit, im Leiden beim Herrn zu bleiben. Und das hat den Paulus getröstet. Er war sich nicht sicher, war das echt? Werden sie wirklich durchkommen? Aber er hatte dann die Nachricht von Timotheus bekommen, wie wir später lesen, dass sie standgehalten hatten, dass sie ausgeharrt hatten in Glaubensprüfung. Und das war, weil sie eine lebendige Hoffnung hatten. Ihr Lieben, wenn wir keine Hoffnung haben, dann geben wir ganz schnell auf. Das ist auch im Menschlichen so. Und diese Thessalonicher hatten eine Hoffnung. Und was ist unsere Hoffnung? Was ist deine Hoffnung? Sind es irgendwelche menschlichen Fähigkeiten, deine eigenen Kräfte, irgendwelche Umstände, ein Bankkonto, ein schönes Erbe? Es gibt nur eine Hoffnung für den Christen und das ist der Herr Jesus Christus selbst. In allen Umständen ist er unsere Hoffnung. Und wenn er bei uns ist, dann sind selbst die schwierigsten Umstände zu ertragen und zu überwinden. Das hatten die Thessalonicher erfahren und das hat den Paulus wunderbar getröstet. Ja, Vers 4, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Ja, wir sehen also Paulus in seiner Sorge um die Thessalonicher, zählt er sich sozusagen Gründe auf, warum er Zuversicht haben kann, dass die Thessalonicher standhalten werden. Und er erinnert sich daran, wie sie gläubig geworden sind. Und er hat sich daran erinnert, dass als das Evangelium da verkündigt wurde, da hat Gottes Geist sichtbar und klar und deutlich gewirkt. Dieses Wort war nicht ein leeres Wort, war nicht rhetorische Floskel, sondern es kam in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Oftmals ist heute die Evangeliumsverkündigung ganz anders. Oftmals ist sie heute kraftlos, durchsetzt von menschlichen Gedanken, von Zweifeln. Oftmals ist es auch so, dass heute die Kraft des Heiligen Geistes fehlt, weil man auf menschliche Methoden, weil man auf weltliche Denkweisen sein Vertrauen setzt und weil man manchmal auch gar nicht mehr so klar glaubt, dass das Wort, das man verkündigt, wirklich das Wort Gottes ist. Wie soll ein Pfarrer und Prediger, der von der Bibelkritik Zweifel an Gottes Wort eingesät bekommen hat, wie soll er das Evangelium noch in Kraft und großer Gewissheit verkündigen? Geht doch gar nicht, ja, wenn er selber nicht richtig dran glaubt. Und das ist heute die Not, dass heute oftmals die Evangeliumsverkündigung kraftlos ist und dass dann auch die Antwort darauf nicht mehr in klaren Bekehrungen besteht. Aber damals war das so. Paulus hatte klar gesehen, wie der Herr am Wirken war an den Herzen dieser Heiden und Juden und dass sie durchgedrungen waren zum Glauben. Und das war für sie ein Beweis ihrer Auserwählung. Nun vielleicht kurz auch etwas zu dem Thema Auserwählung. Das hat in der Gemeinde Jesu Christi ja schon zu manchen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geführt. Und das ist ein Musterbeispiel auch für die Problematik und die Herausforderung biblischer Lehre. In manchen Punkten ist die Bibel glasklar. Die Frage, wie man sich, was man tun muss, um errettet zu werden, was das Heil Gottes angeht, da gibt es überhaupt keine Streitigkeiten und Unterschiede eigentlich unter ernsthaften Christen. Aber es gibt manche Dinge, wo ich persönlich sagen würde, da hat Gott in seiner Weisheit uns nicht alle Dinge so geoffenbart, dass wir das in ein zufriedenstellendes logisches System bringen können. Und so sieht es auch aus mit der Frage der Auserwählung. Die Bibel zeigt eigentlich ganz klar, dass auf der einen Seite die Errettung letztlich das Werk Gottes ist, zu dem der Mensch gar nicht seinen eigenen Werken beitragen kann. Gott ist der Urheber unseres Heils. Aber auf der anderen Seite zeigt die Bibel auch, dass der Mensch eine Verantwortung darin hat, die Rettungsbotschaft des Evangelium Gottes anzunehmen, Buße zu tun und zu glauben. Ja, das ist die Verantwortung des Menschen. Die Bibel zeigt zum Beispiel ganz klar, dass es nicht Gottes Wille ist, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. 2. Petrus 3,9. Dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden, das möchte Gott. Aber auf der anderen Seite zeigt die Bibel auch ganz klar, Gott zwingt die Menschen nicht zur Errettung, er macht sie nicht automatisch zu Kindern Gottes, sondern die Voraussetzung, dass ein Mensch errettet wird und ein Kind Gottes wird, ist bewusste Umkehr, bewusster Glaube an den Herrn Jesus Christus, Auslieferung des ganzen Lebens an den Herrn. Ja, und von daher sind es zwei Linien, die der Mensch nicht völlig zufriedenstellend zusammenbringen kann. Kein Mensch kann ohne das gnädige Wirken Gottes zum Glauben kommen, zu Christus kommen. Das sagt der Herr im Johannesevangelium 6,44 ganz deutlich. Und er sagt auch, dass Gott die Menschen, die errettet werden, auserwählt hat nach seiner Vorsehung vor Grundlegung der Welt. Und diese beiden Linien bekommen wir nicht völlig mit unserem menschlichen Verstand zusammen. Es gilt immer noch auch für uns Christen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, denke ich, als zu bekennen, beides ist wahr. Es gibt eine Auserwählung Gottes, aber wir wissen nicht von vornherein, wer auserwählt war. Auch Paulus hat gesagt, ich erkenne eure Auserwählung im Nachhinein daran, dass ihr von Herzen auf das Evangelium geantwortet habt. Ja? Und so dürfen wir niemals eine Lehre annehmen, die die Verantwortung des Menschen leugnet oder die darauf hinausläuft, dass zum Beispiel Christus nur für wenige Auserwählte gestorben sei, wo die Bibel uns doch ganz klar sagt, Christus ist für die ganze Welt gestorben. Ja? Also das sind diese Dinge, da dürfen wir dran lernen, die Lehre in einer Balance zu halten, in einer Ausgewogenheit, wie es die Heilige Schrift auch tut. Ja, wir lesen weiter. Vers 6, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Ja, das ist etwas, das ist im Grunde ein ganz großes Wunder. Der natürliche Mensch kann eine gewisse Freude haben, wenn es ihm gut geht. Ja, jeder freut sich, wenn er ein Examen bestanden hat, wenn er befördert wurde, wenn er vielleicht gerade frisch geheiratet hat. Solche Dinge sind Anlass zur Freude. Aber ihr Lieben, wer freut sich denn, wenn er leiden muss? Wenn er Schmerzen hat, wenn es ihm schlecht geht, wenn er gerade vielleicht von Haus und Hof vertrieben wurde und von seinen eigenen Verwandten bespuckt und verächtlich fortgeschickt wurde, wer freut sich denn dann? Das ist unnatürlich, sich dann zu freuen. Und das ist genau das, was Gottes Geist in einem Menschenleben bewirken kann, dass ein Mensch Freude hat, obwohl er äußerlich in den schwierigsten und schlimmsten Umständen ist. Vielleicht schwer krank ist, Schmerzen hat, beständig. Ja? Diese Thessalonicher hatten Freude mitten in ihrer Drangsal, mitten in der Verfolgung. Und Paulus sagt, es ist eine Freude des Heiligen Geistes. Das ist nicht die natürliche Freude, sondern das ist etwas, was der Geist Gottes wirkt. Und es ist herausfordernd für uns, das zu sehen, ja, dass auch der Herr Jesus ja gesagt hat, dass wir uns freuen sollen, wenn wir verfolgt werden, so steht es in der Bergpredigt. Wir lesen es auch von den Aposteln in Apostelgeschichte 5, Vers 40 und 41, da heißt es, und sie riefen die Apostel herbei, nämlich der Hohe Rat, und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Oder denken wir an Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Das ist immer wieder eine Szene, die mir tief zu Herzen geht. Ja? Wie diese beiden geschundenen Knechte Gottes mit blutenden Wunden, Schmerzen in einen Block geschlossen, in einem finsteren Dreckloch sitzen und sie singen Loblieder. Ja, das kann nur Gott. Das ist das Zeichen eines wirklich verwandelten Lebens, dass sie so wirklich in der Verfolgung Freude hat. Nun, wir dürfen uns da auch selber fragen, kennen wir etwas von solcher Freude? Ich denke, da müssen wir alle sagen, mindestens viel zu wenig, vielleicht manchmal. Aber wir dürfen da auch uns prüfen, was raubt uns die Freude des Heiligen Geistes? Wisst ihr, wenn wir immer wieder unseren Blick auf den Herrn Jesus richten, wenn wir uns daran erinnern, was wir in dem Herrn Jesus geschenkt bekommen haben, Vergebung all unserer Sündenschuld, Errettung aus dem Feuer der Hölle, ein himmlisches Erbe, das niemand rauben kann, dann dürften wir eigentlich Freude haben. Ja? Wir haben sie oft deshalb nicht, weil unser seelischer Mensch, unser Fleisch und unsere irdischen Bedrängnisse uns den Blick auf den Herrn Jesus viel zu oft verstellen. Ja? Da dürfen wir den Herrn auch bitten. Schenk mir doch, dass ich dich alle Zeit vor Augen habe. Vor dir ist Freude, liebliches Wesen zu deiner Rechten, alle Zeit. Ja, wenn wir diesen Draht zum Himmel haben, sage ich mal, diesen Blick zu unserem Herrn, die Verbindung mit dem auferstandenen und verherrlichten Herrn, dass wir mit unserem innersten Herzen im Himmel leben und nicht auf der Erde, so soll das eigentlich sein, Kolosser 3, ja, unser Leben verborgen mit dem Christus in Gott, dann können wir mitten in schwierigen Umständen Frieden und Freude haben, wo die Menschen um uns herum sagen, das fasse ich nicht. Wie kann das sein? Ja, das ist ein wunderbares Zeugnis für den Herrn, wenn wir es so leben können. Ja. Vers 7 sagt, die Thessalonicher, diese jungen Gläubigen, wurden bereits Vorbilder für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Sie folgten dem Herrn von ganzem Herzen nach. Auch in den anderen Orten gab es Bedrängnis, wahrscheinlich nicht so schwer wie in Thessalonich. Und die Gläubigen, die dort verfolgt waren, sie schauten auf die Thessalonicher, von denen sie ganz gewiss Nachrichten hatten. Damals gab es auch schon Boten zwischen den verschiedenen Städten, zwischen den verschiedenen Gemeinden. Man hat sich ausgetauscht, gerade in der Bedrängnis. Und da war es für viele ein Trost zu sehen, guck mal her, die Thessalonicher, ja? Denen geht es noch schlimmer wie uns. Und trotzdem bleiben sie treu. Und trotzdem sind sie in der Liebe zum Herrn gewachsen und helfen auch noch anderen. Und es hat andere getröstet und ermutigt. Schaut, so will der Herr auch, dass wir füreinander Vorbilder werden. Dass wir im Glauben so leben, dass auch andere durch unser Leben ermutigt und getröstet werden. Wir können uns das ja mal fragen, sind wir Vorbilder, können wir Vorbilder sein in irgendeinem Aspekt des Glaubenslebens für andere? Ja. Der Herr möchte eigentlich, dass wir voneinander lernen und dass wir einander ermutigen und trösten, auch durch unseren Wandel. Wenn wir dann Vers 8 lesen, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja, die Thessalonicher waren ein Zeugnis für den Herrn. Sie haben das Wort weitergegeben, das Wort, das sie von dem Apostel Paulus empfangen hatten. Wir erinnern uns dran, das war eine Handelsstadt, das war eine Hafenstadt. Da kamen immer wieder Leute durch, Händler, Matrosen, Kapitäne, verschiedene Leute, die dann woanders hingingen. Und sie haben Zeugnis gegeben. Sie haben ihren Glauben nicht für sich behalten, sondern sie haben offensiv anderen weitergegeben, was sie von Gott empfangen hatten. Das darf uns auch wieder ermutigen und uns zu der Frage führen, wie ist es mit unserem Zeugnis? Sind wir in unserer Nachbarschaft, in unserer Arbeitsstelle, in unserer Verwandtschaft ein Zeugnis für den Herrn Jesus? Sind wir solche, die unseren Glauben bekennen? Wissen die Leute in unserer Umgebung, dass wir gläubige Christen sind? Haben wir schon mal jemand angesprochen auf dieses Heil, das wir selber erfahren haben? Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für unseren eigenen Glauben, dass wir bekennende Gläubige sind, solche, die wirklich anderen Zeugnis geben. Nicht unbedingt aufdrängend und mechanisch, sondern so unter Gebet, wie sich die Gelegenheit ergibt, aber dass wir doch das Verlangen danach haben, ein Zeugnis für diese kostbare Rettungsbotschaft zu sein, die wir selber empfangen durften, dass wir es weitergeben. Und ihr seht, dieses Lebenszeugnis und dieses Wortzeugnis hat zusammengestimmt. Das ist auch wichtig. Wisst ihr, dass unser Lebenszeugnis hinter dem steht, was wir bekennen? Ich denke da immer wieder an Lot. Lot hat verweltlicht gelebt. Er war ein Gläubiger, aber er hat seine Kompromisse mit der Welt gemacht. Er hat mit Sodom mitgemacht, wo es nur ging. Und als dann seine Schwiegersöhne, er hatte seine Töchter leider mit Götzendienern aus Sodom verheiraten wollen, als seine zukünftigen Schwiegersöhne nun von ihm hören, Gott wird Sodom richten, da haben sie gesagt, du machst doch einen Witz. Das glauben wir dir nicht. Ja? Du lebst doch schon 20 Jahre als Ehrenbürger von Sodom. Wenn dein Gott unsere Stadt richten soll, das ist für uns nicht glaubwürdig. Ja? Warum? Weil er nicht so gelebt hatte, als ob es einen gerechten Gott gibt, der die Sünde Sodoms hasst und einmal richten wird. Ja? Also wir brauchen, dass unser Wortzeugnis und unser Lebenszeugnis übereinstimmt. Und das war bei den Thessalonichern der Fall. Und deswegen hat sich ihr Glaube herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und die Heiden fanden es ganz erstaunlich, was die Thessalonicher getan hatten. Sie hatten sich von den Götzen zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Wir haben vorher schon kurz über Götzendienst gesprochen. Wie es für die Heiden etwas Selbstverständliches war, dass es viele verschiedene Götter gab, die einem Schwierigkeiten machen konnten, wenn man sie nicht besänftigte durch irgendwelche Opfer. Und wie das Heidentum auch immer wieder in Angst und Sorge war, wie die Menschen unfrei und geknechtet waren, auch durch Zauberei, dass man Angst hatte, wenn man krank wurde, hat jetzt irgendjemand einen Fluch auf mich gelegt, bin ich da verzaubert worden, wie kann ich mich davon wieder lösen und so weiter. Dieses ganze System des Aberglaubens, davon hatten sich die Thessalonicher radikal getrennt. Sie haben gesagt, wir haben erkannt, es gibt nur einen Gott, den einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und keine anderen Götter. Wir machen uns da keine Vorstellung, das war revolutionär, das war wirklich ein umstürzender Glaube, eine umstürzende Umkehr, die alles auf den Kopf stellte, was die Heiden gewohnt waren und dementsprechend waren sie auch auf der einen Seite empört und gaben Druck, auf der anderen Seite waren sie auch wirklich angesprochen und kamen ins Nachdenken aufgrund dieser radikalen Umkehr der Thessalonicher. Und das ist auch für uns heute wichtig, ihr Lieben, dass wir einfach sehen, Bekehrung bedeutet eine radikale, klare Kehrtwendung. Heute bedeutet Bekehrung oftmals, so wie es in der modernen Predigt gepredigt wird, ach, nimm doch Jesus ergänzend zu deinem jetzt schon schönen und guten Leben noch auf, dann hast du Frieden für dein Gewissen und noch eine religiöse Ergänzung zu deinem sonstigen Leben. Du lebst ja schon gut und recht im Großen und Ganzen, aber das sind noch ein paar Schuldprobleme und die löst dir Jesus und dann ist alles vollends ganz in Butter. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel, ihr Lieben. Die Botschaft der Bibel ist, dass jeder Mensch, auch der angesehenste und erfolgreichste Bürger des politischen Gemeinwesens, dass jeder Mensch ein finsterer Rebell gegen Gott ist. Einer ist, der vor Gott sich vergangen hat und Schuld aufgehäuft hat und ein Sünder ist. Und dass man nicht nur eine milde Kurskorrektur vollziehen muss und vielleicht Jesus auch noch in sein Leben aufnehmen muss, sondern biblische Botschaft ist, wir brauchen eine radikale 180-Grad-Kehrtwendung im Leben. Vorher haben wir den Götzen gedient und das sind heute meistens nicht mehr irgendwelche heidnischen Gottheiten, sondern diese modernen Götzen, die sind vor allen Dingen das Ego und die Selbstverwirklichung und dann kommt das Materielle und der Beruf und das Geld und der Besitz und was nicht alles. Das sind die modernen Götzen, aber die Versklavung an diese Götzen ist bei den Menschen genauso schlimm und genauso ernst und Gott nimmt sie auch genauso als Verbrechen gegen seine Majestät wie damals auch. Auch heute gilt, tut Buße, heißt kehrt von Herzen um, kehrt klar um, brecht mit eurem vergangenen Sündenleben. Wo hört man das heute noch? Ja, aber das ist die biblische Botschaft und so hatten es die Thessalonicher auch gelebt. Sie haben eine radikale Umkehr gemacht. Sie dienten nicht mehr den Götzen, sondern nur noch dem lebendigen und wahren Gott. Die Götzen sind tot. Und das ist auch heute eine Botschaft, ihr Lieben, die wird immer mehr in der modernen Christenheit verwässert und verdunkelt und vernebelt, dass die Götter der Heidenvölker nichtige, finstere Götzen sind, hinter denen die Dämonen stehen. Heute kommt auch in früher bibeltreu genannten evangelikalen Kreisen immer mehr das falsche ökumenische Evangelium hinein, dass alle Völker doch zu dem gleichen Gott beten und dass alle Religionen ein bisschen Wahrheit enthalten und dass es viele verschiedene Wege zur Errettung gibt. Ja, das ist eine Irrlehre. Das ist nicht wahr. Sondern die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen wahren Gott. Es ist der Gott Israels, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und alle anderen Götter der Völker sind nichtige Götzen. Sie sind Scheusale und Gräuel vor dem lebendigen Gott. Es gibt keine Synthese, keine Vereinigung zwischen Götzendienst und dem Dienst an dem wahren Gott. Es gibt nur ein Entweder-Oder. So hat es auch Elia gesagt. Entscheidet euch, sagt er zum Volk Israel, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr Baal dienen oder wollt ihr dem Herrn dienen? Aber wieso schwankt ihr hin und her? Ihr müsst euch entscheiden. Ja? So sagt es auch Josua. Ja? Entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und diese Entschiedenheit, die wird heute immer mehr vernebelt und verwässert und dann kommt auch keine klare Bekehrung mehr zustande. Also das haben diese Thessalonicher ganz klar erkannt und sie haben eine radikale Kehrtwendung in ihrem Leben erfahren. Und gerade das war für die Heiden so eindrucksvoll. Wisst ihr, ein verwässertes, weltförmiges Christentum, das genauso aussieht wie die Welt, nur ein bisschen fromm angestrichen, ist das für einen suchenden Gott fernen Menschen wirklich etwas Attraktives? Ich würde sagen, nein. Ja? Jemand, der wirklich genug hat von seinem alten Sündenleben, der sucht eine glaubwürdige Alternative, nicht dasselbe in Grün, wie er selber schon erlebt hat. Ja? Deswegen, wenn wir heilig leben und wenn wir eine klare Botschaft in Liebe haben, dann ist es die allerbeste Grundlage, um aufrichtig wirklich suchende Menschen zu gewinnen. Und diese ganze Anbiederung an die Menschen, die heute oft betrieben wird, nutzt überhaupt nichts, damit sie wirklich bekehrt werden. Ja, etwas war noch wichtig, was auch den Heiden auffiel an dem Glauben der Thessalonicher. Sie haben den Sohn Gottes aus dem Himmel erwartet. Und zwar aktuell, beständig erwartet, dass der Herr Jesus Christus aus dem Himmel kommt, um sie zu erretten vor dem zukünftigen Zorn. Wir sehen hier, dass Paulus wirklich das biblische Evangelium gepredigt hat. Er hat nichts zurückgehalten, er hat auch die unbequemen Dinge gepredigt. Wo hören wir heute noch in den Predigten, dass diese Welt einem Zorngericht entgegengeht? Dass über diese Welt ganz gewiss und sicher, so sicher wie morgen die Sonne aufgeht, ein ernstes und schreckliches Zorngericht von Gott kommen wird. Über all die Gottlosigkeit, über den Bruch der Gesetze und Ordnungen Gottes, wird es ein Gericht geben. Das hat Paulus den Thessalonichern ganz klar gesagt. Ja? Und dann hat er aber gesagt, es gibt einen, der vor diesem Gericht retten kann, und das ist der Herr Jesus. Und er hat ihnen auch den Herrn verkündigt als den Herrn, der wiederkommen wird, um seine Gemeinde zu entrücken und damit vor dem Zorn zu erretten. Das finden wir dann noch im Kapitel 4 ausgeführt. Sie waren gelehrt worden, den Herrn Jesus jederzeit zu erwarten. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges Nun, da gibt es unterschiedliche Überzeugungen darüber, aber ich denke, von der Bibel her ist deutlich, Paulus hat den Herrn jederzeit erwartet. Er hoffte, dass er nicht sterben müsste, sondern entrückt würde und verwandelt würde. Das finden wir im 2. Korintherbrief angedeutet mit dem überkleidet statt entkleidet. Ja? Er hatte eine lebendige Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn. Und diese Hoffnung hatten auch die Thessalonicher. Und wisst ihr, diese Hoffnung ist auch heute wichtig, auch wenn sie in der heutigen Gemeinde weitgehend verloren gegangen ist. Der Herr Jesus sagte mal, der Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, der fängt an, eigensüchtig und ungehorsam zu leben und letztlich auch in der Gemeinde Schaden anzurichten. Ja? Also die Erwartung, der Herr kann jederzeit kommen, das ist eigentlich etwas, das die frühen Gläubigen angespornt hat, treu und wachsam und heilig zu leben. Es ist die Erwartung, auch dass sie gemerkt haben, ich bin ja Rechenschaft schuldig. Wenn der Herr kommt, dann werde ich vor ihm stehen und Rechenschaft abgeben über meinen Dienst und mein Glaubensleben. Ja? Und es hat bedeutet, dass sie versucht haben, so zu leben, dass sie bereit waren, wenn der Herr wiederkommen würde. Und ich denke, das tut uns auch gut, dass wir uns das vor Augen führen. Unser Herr Jesus kann jederzeit wiederkommen, um seine Gemeinde zu entrücken. Und die Frage ist dann, erstens, bin ich dabei? Es ist vielleicht auch hier so, dass es Menschen gibt in dem Raum, die innerlich spüren, ich bin noch gar kein Eigentum Jesu Christi. Ich bin noch nicht wiedergeboren. Ich habe noch gar keinen Anteil an dem, was hier die ganze Zeit gesagt wird. Dann kann ich nur Mut machen, dass ihr euch klar und bald entscheidet, aufgrund der Bibel und ihrer Botschaft, den Herrn Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen und euch retten zu lassen vor dem zukünftigen Zorn. Es kann aber auch sein, dass es Menschen gibt, die hier sind im Raum sind und sagen, hoffentlich kommt der Herr noch nicht so schnell. So habe ich ehrlich gesagt früher auch öfters gedacht. Da gibt es noch so manches in meinem Leben, das ist noch nicht bereinigt. Ich weiß ja, ich sollte es eigentlich bereinigen, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen. Schaut mal, und das ist auch eine wichtige Sache, denn wir wissen ja auch so nicht, wie lange wir leben. Ja, Gott kann jeden von uns heute Nacht noch wegnehmen von dieser Erde. Dass wir die Dinge bereinigen, solange wir es können. Die Dinge, die zwischen uns und dem Herrn nicht in Ordnung sind, aber auch die Dinge, die zwischen uns und unseren Geschwistern oder zwischen uns und den ungläubigen Menschen nicht in Ordnung sind. Ja? Geh zu dem anderen hin. Bitte ihn um Vergebung. Rede mit dem anderen, bete für die anderen. Lebe jeden Tag, so gut es geht, in einem bereinigten Verhältnis mit Gott und den Menschen. Wenn wir Paulus nachahmen, er hat so gelebt. Er hat gesagt, wir sind bemüht, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und vor den Menschen. Das ist eigentlich genau das. Ja? Dann können wir den Herrn herbeiwünschen und können sagen, Amen, ja, komm Herr Jesus, so wie es die frühen Gläubigen auch getan haben. Also das einfach als Ansporn. Und als letzter Gedanke noch, dass der Herr jederzeit wiederkommt, sollte uns auch ein Ansporn sein, das Evangelium noch weiterzugeben, Menschen noch die Botschaft von dem Herrn Jesus weiterzutragen, solange noch Zeit ist. Weil wenn die Gemeinde entrückt ist, dann ist der Tag der Gnade vorbei. Dann ist es so, dass die Menschen hier im christlichen Abendland sich nicht mehr bekehren können, sondern dass das Gericht kommt über die, die der Botschaft des Evangeliums widerstanden haben. Heute noch ist Gnadenzeit. Heute noch können wir die Zeit auskaufen und Menschen zu dem Herrn Jesus rufen, damit auch sie Anteil haben an dieser ewigen Errettung, an diesem vollkommenen Heil, das der Herr Jesus uns erworben hat. Ja, damit möchte ich und meine Ausführungen schließen zu diesem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes. Wir wollen zum Abschluss noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dein gutes Wort. Wir wollen dir danken dafür, dass wir in diesem ersten Thessalonicher Brief solch ein Bild bekommen von einer frisch bekehrten Gemeinde, die brennend war in der ersten Liebe, die wirklich im Glauben auch Bedrängnisse und Verfolgungen erlitten hat und darin standhaft war. Herr, wir haben heute keine Verfolgung in diesem Sinn. Wir haben wenig Bedrängnis im Vergleich zu diesen ersten Christen. Ach Herr, und wir müssen aber auch bekennen, dass bei uns die Gefahr der Lauheit da ist und dass diese erste Liebe, die wir bei diesen Thessalonichern sehen, dass sie bei uns oftmals erkaltet ist. Und bitte schenke du uns einfach Belebung und Ermutigung auf dem Glaubensweg. Schenke uns Gnade, dass wir wirklich mehr beten und mehr auf dich vertrauen, dass wir auch mutiger werden als deine Zeugen, im Alltag wirklich das Zeugnis von dir weiterzugeben. Herr, im Vertrauen auf dich wirklich auch unsere Ängste, unsere Hemmungen zu überwinden. Du kannst es doch schenken, Herr. Gib uns einfach auch den Mut, immer wieder auf dich zu blicken, in allen Bedrängnissen des Alltags, Herr. Und auch zu sehen, dass du wiederkommst. Zu sehen, dass du jederzeit wiederkommen kannst. Und schenke uns einfach auch, dass wir wirklich so leben, als solche, die dich erwarten und die sich bereiten für deine Wiederkunft. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest an uns, dass du gute Frucht wirkst durch dein Wort. Wir wollen dich preisen, unseren Herrn und Erlöser. Wir wollen dir danken für die Gnade, dass wir dein Wort noch in Frieden hören dürfen. Schenke doch, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Dir sei Ehre und Lob und Anbetung. Amen.